Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer an meiner Seite, und das gilt auch heute bei der Rückkehr der Bundesliga, Alex Troika. Hallo Alex.
Servus, grüß dich.
Ja, die Bundesliga ist zurück und wir sind damit jetzt wirklich mal nach mehreren Monaten da angekommen, was wir eigentlich als Tagesgeschäft bezeichnen, aber es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es geht. Ich bin auch noch unsicher, ich brauche, glaube ich, auch diesen Podcast jetzt mit dir, um rauszufinden, ob ich richtig Bock drauf habe auf die Bundesliga oder nicht so.
Ich finde, du klingst enthusiastisch.
Ja, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen Lust wieder, die Bundesliga, das ist nun mal das, ne? Damit sind wir aufgewachsen, damit ging der Fußball für uns los, so als Fans zumindest für mich. Und es ist ja immer noch die heimische Liga, es ist immer noch vielleicht auch der Verein dabei, mit dem ich es am ehesten halte, aber ja, dann guckt man wieder auf andere Spiele und denkt sich, die war auch mal besser, aufgestellt, die Bundesliga. Ich weiß es nicht und ich brauche dich und ich brauche dieses Gespräch jetzt, um herauszufinden, wie viel Lust ich wirklich habe. Und hoffe, am Ende sage ich sehr viel Lust und alle Hörer und Hörerinnen auch. Bevor wir aber jetzt quasi in unser Vorbereitungsprogramm reingehen, alle neun Spiele des kommenden 16. Bundesligaspieltags, wir sind ja noch nicht mal mit der Hinrunde fertig, bevor wir die besprechen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Vorwort haben wir abgearbeitet, Alex. Worum es geht, ist auch klar. Bundesliga Spieltag 16, die Rückkehr der deutschen Bundesliga. Und die wird ja zumindest mit dem vermeintlich größten Spiel mittlerweile sportlich gesehen in dieser Liga eingeleitet. Freitagabend Leipzig gegen Bayern. Und damit, ja, zwei große Namen, zwei qualitativ gut besetzte Mannschaften in dieser Liga, aber natürlich auch ein Spiel, was eigentlich, ja, wie fast alles, wenn wir über die Bundesliga reden, in letzter Zeit meistens von den Bayern gewonnen wurde, ne?
Auch Topspiel auf dem Papier, denn Erster gegen Dritter, man vergisst das ja, man muss die Bundesliga-Tabelle ja vor Augen führen, weil so lange kein Fußball mehr war in der Bundesliga. Ich glaube, 9 Wochen Pause, mehr als 2 Monate ruhte in Deutschland der Ball, während überall sonst der Ball rollte, in Spanien, in England, in Italien, in Frankreich natürlich, machte die Bundesliga mal wieder extra lang Pause und deswegen hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm, die Tabelle, und musste sie mir natürlich vor Augen führen als Vorbereitung auf diesen Podcast, um festzustellen, hoppla, ja, Leipzig ist tatsächlich Dritter. Also, dass die Bayern Erster sind, da braucht man keine Tabelle für, das ist ja fast immer so, auch wenn es in der Saison ja lange nicht so war, aber Leipzig Dritter, 6 Punkte trennen die Mannschaften, heißt, das Freitagabendspiel ist wirklich ein Topspiel, ist wirklich ein klangvolles Duell, auf das man sich freuen darf. Ich finde, als neutraler Fan auch, denn nach so langer Pause weiß man ja sowieso noch nicht, wo man steht. Also auch als FC Bayern München weißt du noch nicht, wo du stehst. Sprich, das ist wirklich ein Restart und der könnte natürlich schwerer nicht sein als mit einem Gastspiel in Leipzig für die Bayern.
Du weißt zumindest, dass du ohne Manuel Neuer dastehst und das wird auch eine ganze Zeit lang so sein. Also das ist ja die große Personalie, die bei den Bayern dann überhaupt nicht geklappt hat. Daley Blind ist ein Neuzugang, den kann man vielleicht auch noch erwähnen. Aber wie gesagt, der neue Ausfall, der tut schon weh als Kapitän, als Pfeiler da im Tor. Wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwann müssen wir halt aufnehmen, damit die Folge noch irgendwann rauskommt, aber wahrscheinlich wird noch Jan Sommer verpflichtet, bevor es zum Anpfiff kommt gegen Leipzig. Ob man dann jetzt aber, wie gesagt, das Spiel ist in gut einem Tag, man dann davon ausgehen kann, dass er direkt startet, das wird, glaube ich, immer unwahrscheinlicher, umso länger dieser Transfer dauert, umso weniger Eingewöhnungsphase man hat und man hat mit Ulreich ja jemanden, dem man durchaus schon vertraut hat in der Vergangenheit. Also da würde ich fast davon ausgehen, dass wir ihn da auf der Torhüterposition sehen. Leipzig, rein spielerisch, aus anderen Perspektiven vielleicht nicht so, aber Leipzig rein spielerisch finde ich schon sehr spannend, denn ja, Marco Rose ist ja immer besser reingekommen quasi schon als Trainer. Ich finde auch dieser dritte Platz, ne, es gab eine Trainerentlassung bei Leipzig in der Hinrunde oder vor der Pause, sind überhaupt nicht gut reingestartet. Und jetzt läuft es eben deutlich besser, es sieht auch immer mehr nach Rose-Fußball aus und jetzt hatte er das erste Mal, er hatte die Sommerpause nicht, ne? Jetzt hatte er das erste Mal eine Pause mit der Mannschaft, konnte mit dem Team arbeiten, konnte seine Idee da wirklich reinbringen und deswegen bin ich schon gespannt, wie Leipzig sich präsentieren wird, weil ist für mich schon auch Match ist zwischen Trainer und Mannschaft. Die Mannschaft ist gut aufgestellt weiterhin und deswegen ja, bin ich auch schon wirklich gespannt, wie gut sie dann wirklich aus so einer Pause kommen. Ich traue ihnen dann nämlich einiges zu.
Du hast die Personalie Rose angesprochen, das ist ziemlich interessant. In 10 Spielen unter Rose hat Leipzig 23 Punkte geholt. Das ist der Bestwert in der Bundesliga in dieser Periode zusammen mit dem FC Bayern München. Also da siehst du, dein Bauchgefühl wird auch statistisch bestätigt, dass Roses Leipziger richtig gut drauf waren, muss man ja sagen. Da war ja eben diese 9 Wochen Pause dazwischen. Deswegen kann man natürlich schlecht über Form sprechen, aber anzusprechen gilt es natürlich, dass sie vor der Winterpause die beste Heimmannschaft der Liga waren. Also nicht nur unter Rose grundsätzlich gut in Fahrt, sondern 6 der 7 Heimspiele gewonnen bei einem Remis und nur 5 mageren Gegentoren. Also beste Heimmannschaft der Liga, meiste Heimsiege, wenigste Heimgegentore. All das spricht natürlich eine klare Sprache, wie schwer dieses Gastspiel für den FC Bayern wird.
Ja, auch Bayern, super spannend, nur aus einer anderen Perspektive, denn ja, meistens, ich sag mal, am Ende sind sie oben auf, aber ich muss schon sagen, die Statik bei Bayern wirkt schon sehr, sehr wackelig, ne? Du hast mit Neuer diesen absoluten Grundpfeiler erstmal als Torhüter, der fehlen wird und dann natürlich immer noch diese Stürmer-Thematik und auch einfach die Frage, okay, in Choupo-Moting, ist der wirklich so gut, wie wir ihn vor der Pause erlebt haben oder klingt diese Formhöhe, die er hatte, dass er wirklich alles trifft, ein bisschen ab und haben sie dann vielleicht doch auf einmal wieder diese Stürmerproblematik, Mané immer noch nicht richtig angekommen. Also wie sieht es da bei den Münchnern aus? Ein, zwei fehlende Spieler, ein, zwei Formschwächen und sie wirken für mich nicht mehr ganz so übermächtig auf einmal in der Vorstellung. Deswegen ist das durchaus spannend, gerade wie sie hier reinkommen auch, ne? Am Ende könnte es ja sogar noch sein, wenn man auf die Tabelle guckt, dass Bayern am Ende nicht so richtig Herbstmeister wird und es sind noch 2 Spiele, 4 Punkte, Vorsprung haben sie nur, sehr unwahrscheinlich, aber ich sag's ja nur, nach 17 Spielen könnte es sein, dass sie nicht mal ganz oben stehen, wenn es jetzt schlecht läuft.
Und ich finde den Begriff Herbstmeister übrigens sehr unangebracht, Ende Januar.
Ja gut, aber ich meine, das sagt man auch, wenn sie kurz vor Weihnachten in die Pause gehen. Ne? Also
deswegen, ja, ich bin schon immer Freund davon, das Wintermeister zu nennen und nicht Herbstmeister. Und jetzt ja erst recht. Aber ja, in der Sache hast du natürlich recht, wenn sie nicht gewinnen. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, ob sie diesen imaginären, nicht vorhandenen Titel
halten oder nicht. Ja gut, aber es ist ja irgendwie schon nicht aussagekräftig, mit wie starken Bayern man dann am Ende zu tun hat. Ja, lass uns doch mal zum Tipp kommen. Was glaubst du denn, gewinnen sie das am Ende?
Ich sag nein. Ich sag, die Bayern werden nicht mit 3 Punkten in die Rückserie starten, in den Restart starten. Auch wenn Leipzig, ich habe ja die Vorzüge Leipzigs, also Heimstärke, Stärke unter Rose angesprochen, aber gegen die Bayern tun sie sich traditionell, seitdem es sie gibt, nicht so leicht. Sie haben nur eines ihrer 12 Bundesligaspiele gegen die Bayern gewonnen. Also der FC Bayern München ist der große Angstgegner der Leipziger. Das ist die andere Seite der Medaille. Also die eine Seite super Heimstärke, die andere Seite Schwäche gegen die Bayern. Was kommt dabei raus? Richtig, Unentschieden. Ja. Ich tippe aufs Unentschieden.
Ganz ehrlich, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Fällt mir natürlich aber generell ein bisschen schwer, weil für mich das hier wirklich auch, ja, wir haben eben diese Mannschaft lange nicht gesehen, wir können nicht sagen, in welcher Form sie wirklich auftreten. Ne? Und wenn Bayern bestechender Form ist, dann wird auch dieses Leipzig keine Chance haben, aber das wissen wir eben nicht so genau. Für mich ist hier tatsächlich eigentlich eher am naheliegendsten zu gucken, dass wir dann doch ein recht spektakuläres Spiel wie oft sehen werden, in dem beide Mannschaften ein Tor erzielen. Einfach auch, wir haben es gesagt, Torhüterposition bei den Bayern ja auch noch ein bisschen Fragezeichen, vielleicht die eine Nachlässigkeit dann eben mehr. Also beide Teams treffen und dann werden wir auch über 2,5 gehen. So ein klassischer Tipp für ein ansehnliches Spiel erstmal. Und wie gesagt, ein Spiel, was dann am Ende, wo ich mich nicht traue, da am Dreiweg was zu sagen, vielleicht auch schon Aussagekraft hat für die nächsten Wochen, wie wir über Bayern sprechen werden.
Ich finde übrigens das Unentschieden mit 4,20 im Schnitt sehr interessant dotiert. Auch deswegen gehe ich aufs Remis, aus dem Grund, weil die Quoten da einfach erstaunlich, oder weiß nicht, ob erstaunlich, aber einfach höher sind als im Schnitt. Und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit einem Remis zwischen 2 starken Mannschaften endet, was jetzt auch kein Beinbruch wäre, weder für die eine Seite noch für die andere.
So ist es. Das ist der Freitagabend gewesen und ein spektakuläres Spiel zum Auftakt der Bundesliga. Und jetzt gehen wir in den Samstag 15:30 und dann auch mal in den wirklich grauen Bundesliga-Alltag zurück. Als nächstes sprechen wir über Bochum gegen Hertha. Also da haben wir eine andere Fallhöhe bei den beiden Mannschaften. Und ja, ich gehe mal direkt mit den Quoten rein. Ich finde es hier schon interessant, dass Bochum sogar als Heimmannschaft zwar, aber trotzdem leicht vor der Hertha liegt für die Quoten zumindest. 2,55er Quoten im Schnitt auf die Bochumer und 2,70er, 75er auf die Hertha. Das finde ich nicht komplett nachvollziehbar, weil die Hertha natürlich doch einen deutlich stabileren Eindruck eigentlich in der Gesamtsaison gemacht hat. Dann guckst du aber auf die Tabelle und siehst, Mensch, die sind ja auch wirklich nur einen Punkt auseinander. Bochum hat die letzten beiden Spiele gewinnen können. Vielleicht ist es doch irgendwie berechtigt. Mein Problem mit der Hertha ist so ein bisschen, und das liest man immer wieder, und da muss ich dann auch tatsächlich mal recht geben, wenn man über die Hertha spricht, sie haben schon ansprechendere Leistungen als diese 14 Punkte gezeigt. Ne? Also die Punkteausbeute bis jetzt unter Schwarz spiegelt nicht ganz wider, dass sie definitiv eine positive Entwicklung genommen haben. Und deswegen war mein Erstgefühl so ein bisschen, Mensch, für mich ist die Hertha hier doch eher Favorit.
Wo kommt das her, dass sie Favorit sind? Einfach, weil sie unter Schwarz...
über die letzten 15 Spiele, die wir gesehen haben, an sich einen stabileren Eindruck gemacht haben als Bochum.
Einen Punkt mehr
als Bochum. Ja, natürlich, aber so, ne, also... wie gesagt, punktetechnisch schlägt sich nicht immer nieder, aber wenn du Bochum gesehen hast, hast du in 10 von 13 Spielen irgendwie gedacht, oha, die steigen direkt ab, und bei der Hertha hatte ich nicht so oft das Gefühl.
Na gut, übrigens, großes Kontrastprogramm, ne? Zu Erster gegen Dritter am Freitagabend direkt hier einzusteigen mit 17. gegen 15. Also Abstiegskampf pur. Für beide Mannschaften natürlich super, super wichtig, dass ja zumindest nicht verloren wird. Denn sonst, ja, aus Bochumer Sicht, dann in Altier Hertha, oder aus Hertha Sicht, dann zieht Bochum an dir vorbei und du landest, wenn alles blöd läuft und Stuttgart einen Punkt holt, sogar auf dem Abstiegsplatz und steigst damit schlechtestmöglich quasi in den Restart, in die Rückrunde ein. Also da ist einiges auf dem Spiel. Das wird, glaube ich, ein ja, sehr, sehr umkämpftes Spiel. Sehr schwer zu tippen. Ich bin da übrigens bei den Quoten grundsätzlich vom Tenor her voll dabei. Absolut ausgeglichen. Kann dir nicht sagen, wer hier Favorit ist. Ich habe überhaupt keine Tendenz bei der Partie. Also ich kann mir da wirklich alles vorstellen. Was daran liegt, dass Bochum eben, du hast das angesprochen, vor der Winter-WM-Pause plötzlich zu Hause mit dem Siegen angefangen hat. Und das kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, wie ich fand. Und diese Heimstärke, die sie ja letztes Jahr hatten, hatten sie ja eigentlich ja gar nicht in der Hinrunde, bis eben zu den letzten beiden Spielen. Und das macht es für mich schwerer, eine Prognose abzugeben, weil Bochum da eben so einen guten Eindruck hinterlassen hat. Und die Hertha, ja, einen besseren Eindruck als sonst, aber stetig häufig gewinnen konnten sie ja eben auch nicht. Und deswegen finde ich die Quoten angemessen, und deswegen finde ich, kann man keinen Favoriten hier ausmachen.
Ja, also wie gesagt, Dreiweg fällt mir oft generell schwer, natürlich auch noch nach so einer langen Pause. Was ich hier ganz interessant finde zu erwähnen ist, Bochum ist die Mannschaft mit den zweitwenigsten geschossenen Toren und Hertha die mit den viertwenigst geschossenen Toren in dieser Liga. Und es gibt 2,20er-Quoten auf den Tipp, dass beide Mannschaften treffen. Nein. Also das finde ich tatsächlich bei dem Spiel ganz interessant, weil hier ein 1-0 in die eine oder in andere Richtung, vielleicht sogar ein 0-0, ist für mich ganz gut vorstellbar. Es wird einfach wahnsinnig umkämpft werden. Beide haben nicht diesen klassischen Goalgetter, auf den man sich auch wirklich verlassen kann. Das belegen auch die Zahlen. Und dass sich dann eben ja gegenseitig so ein bisschen die Zähne ausgebissen werden. Vielleicht gibt's den Lucky Punch. Vielleicht gehen wir hier tatsächlich mit einem Unentschieden raus. Du hast es auch gesagt, Augenhöhe Unentschieden. So weit liegt das dann ja eh nicht auseinander. Für mich tatsächlich ein ziemlich vorstellbarer Outcome bei dem Spiel. Und deswegen auch mit den 2,20er-Quoten auf beide Mannschaften treffen. Nein, tatsächlich recht interessant.
Und es gibt eine Parallele zum Topspiel Leipzig gegen Bayern, wo ich ja das Wort Angstgegner genannt hatte. Der Angstgegner der Bochumer ist die Hertha. Ein bisschen überraschend, aber Bochum hat nur eines der 19 Spiele gegen Hertha gewonnen. In den letzten 19 Spielen nur einmal gewonnen. So muss es korrekt heißen. Also das ist schon beachtlich und bemerkenswert, wie schwach sich Bochum gegen den Mitabstiegskonkurrenten da seit Jahren tut. 8 Unentschieden, 10 Niederlagen gab es eben in den letzten 19 Spielen mit der einen Ausnahme, dem einen Bochumer Sieg. Also das, die Statistik lässt dann vielleicht eher so ein bisschen auf deinen Lieblingstipp blicken und dass man sagt, ja, wie wäre es, wenn es damit weitergeht? Doppelte Chance x2.
Ja.
Dann bleibt es bei dieser schwarzen Statistik auf Bochumer Sicht. Das könnte man zu 1,55er Quoten anspielen, aber so attraktiv sind die Quoten dann eher auch nicht. Denn nochmal, zwei Heimsiege in Folge und das Spiel ist schwer zu tippen. Also der Bochum-Sieg, der würde mich jetzt auch nicht überraschen, oder? So ein, irgendwie so ein 1-0 mal wieder. Alles drin in dem Spiel, schwer zu tippen.
Alles drin, auf jeden Fall schon eine ganz gute Überleitung zum nächsten Spiel, denn da bin ich mir ziemlich sicher, dass da nicht alles drin ist. Und zwar beim Duell in Frankfurt zwischen Frankfurt und Schalke. Quoten ganz deutlich auf Frankfurter Seite und ich glaube auch so gut wie jeder, außer vielleicht Schalke-Fans, die da ein bisschen anders rausgucken, rechnen hier mit einem Frankfurt-Sieg.
Ich rechne auf jeden Fall mit einem Frankfurt-Sieg tatsächlich. Hast du Schalkes, also Form ist ja immer so eine Sache grundsätzlich, die ist natürlich bei Schalke jetzt nicht gut in der Saison, aber davon muss man sich einfach ein bisschen lösen, aufgrund dieser langen Winterpause. Aber hast du die Vorbereitungsspiele der Schalke gesehen?
Die sind ja auch alles, aber die waren ja auch nicht super.
Ja, das meinte ich ja. Das ist ja alles andere als mutmachend. Also wenn ich da drauf blicke, gegen wen man da so gespielt hat und auch wieder nicht gewinnen konnte. Es gab unter anderem gegen Osnabrück ein 2-2, gegen Hajduk Split ein 3-4, gegen den FC Zürich ein 2-2 und ein 0-1 gegen den 1. FC Nürnberg. Das sind jetzt nicht die Superteams, teilweise ja nicht mal annähernd Erstligisten. Gegen Bremen wurde auch 0-1 verloren, aber gut, das ist immerhin ein Erstligist. Aber die Ergebnisse, die sind sehr, sehr bitter. 2-2 gegen Rapid Wien habe ich auch noch unterschlagen. Also kein einziger Sieg in der Vorbereitung. Das macht wenig Hoffnung, um ehrlich zu sein, dass man hier irgendwie an eine schnelle Trendwende glaubt. Ja. Und dann bei Frankfurt, die ja auch richtig gut drauf waren und in der Saison aktuell Champions-League-Platz rangieren. Darf man ja auch nicht vergessen. Die sind Vierter und haben nur ein Pünktchen weniger als Leipzig. Also ich habe wenig Hoffnung für die Schalker.
Ja, ich habe gar keine. Also da muss man wirklich ehrlich sein. Ich glaube, das müssen wir dann auch nicht so lange besprechen wie vielleicht die anderen Spiele. Frankfurt ist hier für mich auch klarer Favorit. Die deutlich bessere Mannschaft, die seit Jahren einen tollen Run hat. Die auch in diese Saison richtig, richtig gut reingekommen ist nach ein paar Startschwierigkeiten. Die mit Glasner einen guten Trainer hat. Die ja mit Kolumuani einen Spieler haben da vorne, der auch bei der WM nochmal beweisen konnte. Der noch mit noch breiterer Brust zurückkehren wird, was er für ein toller Spieler ist. Also für mich ist das auch ganz klar. Und ich finde hier fast schon interessant zu gucken, was kriegen wir denn für den einfachen Handicap-Tipp. Da gibt es über Zweierquoten. Das ist dann auch lukrativ. Und so ein 2-0, 3-1, Kamada, Kolumuani, warum denn nicht? Also da spricht für mich fast mehr für als gegen. Und dann, ja, würde ich sagen, ist das für mich das erste Spiel, wo ich mich nicht so schwer tue, zu sagen, wer das am Ende gewinnt.
Mache ich kurz und schmerzlos. Schließe ich mich dir an. Handicap-Tipp Frankfurt, bin ich dabei. Quoten sind interessant. Here we go.
So ist es, sehr schön. Und dann lass uns direkt weitergehen zum nächsten Team oder zu den nächsten beiden Teams. Union Berlin spielt gegen Hoffenheim. Das ist für mich wieder ein Spiel, was deutlich schwerer zu tippen ist, zumindest im Dreiweg, denn es sind beide zwei Mannschaften, ja, die sich, glaube ich, durchaus ein packendes Duell liefern können bei Union. Natürlich jetzt die letzten drei Spiele oder sagen wir mal die Form vor der Pause nicht mehr ganz so berauschend. Man stand ja noch lange an der Tabellenspitze und ist dann doch so ein bisschen eingebrochen. Oder böse Zungen oder realistische Zungen würden sagen, es hat sich so ein bisschen mehr eingerenkt, wo sie wirklich hingehören. Ne? Also vielleicht das Spielglück ein bisschen weg und dann eben doch mal ein Unentschieden, mal eine Niederlage. Niederlage auch auf dem Transfermarkt, die da anscheinend relativ viele Fans mitgenommen hat gegen Borussia Dortmund. Denn Julian Reiersson, der Rechtsverteidiger, ist jetzt dank Ausstiegsklausel direkt nach Dortmund gegangen, obwohl man ihn sehr ungern oder eigentlich gar nicht in diesem Winter abgeben wollte. Also da nochmal so ein kleiner Schlag. Wo ich aber sagen muss, wenn wir eins über Union Berlin gelernt haben, dann das eigentlich völlig egal ist, wer da spielt. Die kriegen die immer ersetzt. Das System funktioniert einfach herausragend und die Einzelspieler sind gar nicht so wichtig. Und jetzt geht's gegen Hoffenheim. Das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, weil die sind unter Breitenreiter ganz gut gestartet, ne? Also die sind ganz gut in die Saison reingekommen, hat sich gedacht, Mensch, das war ein cleverer Trainerwechsel. Jetzt wird das vielleicht mal wieder eine Saison, wo wir Hoffenheim Richtung Europa sehen. Und jetzt gucke ich und sie stehen doch wieder auf Platz 11 und ich sehe keinen einzigen Sieg in den letzten 5 Spielen, 4 Niederlagen. Also wenn man die Form jetzt nimmt und nicht irgendwie einpreisen würde, wie lange die Pause war, dann würde ich sagen, gute Union Berlin kommt wieder zurück in die Siegerspur. Nur haben wir eben immer diese Pause, die es so ein bisschen schwammiger macht.
Die macht schwammiger. Übrigens, Kontrastprogramm zu den Schalkern bezüglich Testspielen. Die Union haben während der Winter-WM-Pause alle 6 Testspiele gewonnen. Und das ist ziemlich beachtlich. Unter anderem 2-mal den FC Augsburg geschlagen. Und gegen den FC St. Pauli aus der 2. Liga gab es auch ein unterhaltsames 3:2. Also die Form, die schwer einzuschätzen ist, stimmte zumindest in den Testspielen. Alles gewonnen, Union. Und auch wenn Ryerson, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau spricht, Ryerson, ich sage immer Ryerson. Ich weiß nicht,
ja, warum. Liest sich ja auch auf den ersten, wenn man so ein bisschen amerikanisch, aber Ryerson ist richtig.
Der Ryerson ist zwar weg und ich glaube, das ist ein ziemlicher Schlag in die Magengrube für die Unioner. Das war so ein bisschen die Identifikationsfigur, was ich so auf einem Unioner Blog mitbekommen habe. Aber ich glaube, den kann Union verkraften. Und das kann auch sein, dass es schon verkraften, indem sie schnell mal am Wochenende, am Samstag 3 Punkte gegen Hoffenheim einfahren. Denn man weiß ja um die Heimstärke der Unioner grundsätzlich. Wir sprechen es ja regelmäßig an hier im Podcast. Und sie haben noch kein Heimspiel verloren und auch 5 ihrer 7 Spiele gewonnen und auch erst 6 Gegentore kassiert zu Hause. Also sie schaffen es ja doch immer wieder, vor allem daheim, ihre Punkte zu holen und zwar in dreifacher Ausführung. Deswegen, ich neige hier tatsächlich zum Heimsieg, zu 2,20er Quoten übrigens.
Ja. Umso länger ich drüber nachdenke, das ist gesagt, Testspielform auch gut und Heimspiel auch spricht auch für Union. Und dann muss man sagen, in den letzten Jahren haben sie schon sich so in der Liga etabliert, dass das eigentlich Spiele sind gegen den 11. in der Liga. Sie stehen gerade auf Platz 5, die dann meistens eben doch für sie ausgehen und sie können sich da weiter eben unter den ersten 6, unter den ersten 7 in der Liga so ein bisschen festbeißen. Also ja. Würde ich tatsächlich nach unserem kleinen Austausch hier sogar mitgehen und dann natürlich auch sagen, gut, 2,20er Quoten oder so im Schnitt, natürlich auch wirklich nicht unattraktiv. Also würde ich mich tatsächlich anschließen wollen.
In den letzten 4 Spielen ist Union übrigens gegen Hoffenheim zumindest ungeschlagen. Allein deswegen würde ich beispielsweise für mich persönlich den Hoffenheim-Aussatzsieg ausschließen wollen, der zu 3,30er Quoten dotiert ist, kann man ja auch erwähnen, durchaus interessant, aber unentschieden oder 1, also so ein Spiel kann natürlich immer mal 1-1 enden, ne? Deswegen X oder 1 vom Tipp her, aber nochmal, Union, in der Regel gewinnen sie gerne solche Spiele irgendwie mit 1-0 oder 2-1, also ausgeglichene Spiele, bei denen du dann am Ende auf die Statistik guckst oder vielleicht auch das Spiel in live siehst und dir denkst, ja, das war komplett ausgeglichen, warum hat Union hier gewonnen? Ja, weil sie Union Dinge halt zu Hause machen in Köpenick, irgendwie eine Ecke reinköpfen, einmal umschalten, einmal eiskalt sein vorm Tor und aus wenig sehr viel machen. Deswegen würde ich nie ausschließen wollen, dass sie so ausgeglichene Spiele auf dem Papier, vermeintlich ausgeglichene Spiele, irgendwie am Ende dann doch gewinnen, weil genau das tun sie halt einfach seit Jahren.
So ist es und was wir seit Jahren tun, ist die Bundesliga komplett besprechen. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Stuttgart gegen Mainz, auch noch am Samstag natürlich die Partie, auch noch 15:30 in der Konferenz und ein Spiel, ja, das mir dann wieder deutlich schwerer fällt als vielleicht vorangegangene Spiele.
Man hört es bei der stockenden Anmoderation.
Ja, es ist irgendwie, es ist für mich ganz, ganz schwer zu sagen, wer hier vielleicht die Nase vorne haben könnte. Stuttgart mit Bruno Labbadia. Das ist ja jetzt das, wo wir eigentlich sehr gespannt drauf sein können, denn Stuttgart stand jetzt lange für Last-Minute-Rettung natürlich und vor allen Dingen aber auch für junge Fußballer und dann teilweise fehlende Struktur, immer mal wieder die Ansätze, wo du gesagt hast, Mensch, die können ja richtig schön Fußball spielen und dann ganz oft die Ernüchterung, dass man zu naiv war. Und jetzt kommt natürlich mit Labbadia jemand, der sich eigentlich vor allen Dingen verdient daran gemacht hat, in solchen Situationen Mannschaften zu stabilisieren, vielleicht auch diese Naivität rauszunehmen. Und das ist natürlich jetzt, wenn das klappt, und das traue ich ihm definitiv zu, ich meine, guck dir seinen Track Record an, was diese Rettung angeht, wenn das klappt, dann können wir hier halt vielleicht ein gänzlich anderes Stuttgart sehen, ne? Ein viel, viel, viel pragmatischeres, was aber eben auch mit einer anderen Herangehensweise spielen wird. Und das ist für mich so ein bisschen das Dark Horse eben noch. Wie werden wir Stuttgart unter Labbadia erleben?
Die von dir angesprochene Stabilität, die gab es zumindest in 2 Testspielen zuletzt nicht beim VfB, denn man unterlag Luzern 0-3, schlug dann Sion 3-0. Und dann gab es jetzt zuletzt im Härtetest gegen Sparta Prag ein 0-2. Das sind jetzt keine so mutmachenden.
Sparta ist europäischer Top-Club, ne? Also,
ja, aber nichtsdestotrotz, das sind ja jetzt keine mutmachenden Ergebnisse. Und nach Stabilität klingt das eben auch nicht, wenn du in 2 Spielen kein Tor schießt und zwei beziehungsweise drei Gegentore kassierst. Deswegen, ich tue mich da ähnlich schwer wie du. Ich neige persönlich hier zum VfB-Tipp, weil sie zu Hause dann doch immer häufiger einen gewissen Schwung haben, der mir irgendwie auch zusagt, dass sie da auch mit dem Publikum im Rücken vor allem sehr, sehr spät immer wieder Dreier holen, gerne in der Nachspielzeit, kurz vor Schluss da irgendwie den Lucky Punch machen. Aber grundsätzlich,
ja, aber es gibt ja
Blick auf das Spiel, schwer.
Rein
schwer.
Statistisch gesehen zumindest wirklich gute Gründe. Erstens, statistisch gesehen gewinnt die Heimmannschaft öfter als die Auswärtsmannschaft im Fußball. Und man kann ja auch zumindest in Teilen diesen Trainereffekt nachweisen. Und der sollte auch noch gelten, denn es ist das erste Bundesligaspiel von Bruno Labbadia an der Seitenlinie. Also ja, 2,40er-Quoten gibt es auf jeden Fall im Dreiweg. Was ich glaube, wie gesagt, pragmatischerer Fußball, und das ist etwas, was Mainz auch tut, dass wir hier nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden in diesem Spiel, sondern dass wir hier eher ja zwei Mannschaften sehen, die sich jetzt in den Wiederauftakt der Bundesliga rein fighten werden. Und das, wie gesagt, glaube ich, wird sich so ein bisschen in der Toranzahl niederschlagen. Also unter 2,5 am Ende könnte ich mir auch vorstellen, wäre ein Tipp, den man gehen könnte. Ansonsten im Dreiweg doch auch aufgrund von Labbadia, den ich irgendwie im Gegensatz zu vielen Stuttgart-Fans deutlich mehr schätze, glaube ich, haben die ganz gute Chancen, hier mit einem Auftaktsieg reinzugehen, und die 2,40er-Quoten natürlich auch nicht so unspannend.
Die sind spannend, wenn man daran glaubt. Ich bin mir einfach schwer daran zu glauben, wenn gleich Stuttgart in den letzten 4 Spielen ungeschlagen ist gegen Mainz, 3 davon gewonnen hat. Also zumindest die aktuelle Serie gegen die Rheinhessen, die ist da ziemlich gut und ziemlich mutmachend, auch wenn es die Pflichtspielergebnisse zuletzt nicht unbedingt waren.
Jawohl, dann lass uns das nutzen, dass wir gerade so im Flow sind, und mal kurz hier jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz zu legen, gerne auch mal bei wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da werdet ihr nicht nur auf die Bundesliga vorbereitet mit tollen Vorschauen und Tipps und Quoten vergleichen, sondern natürlich auch auf viele, viele oder fast eigentlich alle anderen Sportevents, auf die man gut tippen kann. Unter anderem in der Premier League stehen an diesem Wochenende mehrere Topspiele an. Also wir haben unter anderem Liverpool-Chelsea, gerade vielleicht nicht so ein Topspiel, wenn wir auf die Tabelle gucken, aber zumindest was die Namen angeht, ja, zwei große Mannschaften. Dann haben wir am Sonntag auch noch das Duell zwischen Manchester United und Arsenal, das am Ende natürlich auch Einfluss auf den Titelkampf haben könnte, denn da marschiert Arsenal gerade vermeintlich davon. All das, was wir hier in diesem Podcast, weil wir eben thematisch Schwerpunkte setzen müssen, nicht besprechen können, wird auf wettbasis.com für euch besprochen. Damit ihr da wirklich nichts verpasst in der Sportwelt, guckt da gerne vorbei. Das als kleiner Hinweis. Wir machen jetzt aber weiter mit unserem nächsten Bundesligaspiel. Es ist ein Burgduell. Wolfsburg gegen Freiburg. Und da natürlich die große Frage, ob Freiburg weiter Richtung Titel marschiert.
Ja, marschieren sie denn in Richtung Titel?
Nein, so natürlich nicht. Aber ich sag mal so, Champions League nicht, wäre natürlich das, ja, das letzte Puzzlestück so in diesem Aufstieg, den sie unter Streich über Jahre und Jahre hingelegt haben. Ne? Erstmal ein bisschen in Europa etablieren, und wenn du dann unter die ersten 4 rutscht und da tatsächlich einmal mit deinem Verein Champions League spielen kannst, wäre das, glaube ich, schon mehr wert als ein Bayern-Titel.
Ja, es wäre eine schöne runde Sache, aber erstmal musst du hier den Auftakt in Wolfsburg bestehen, und der ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig. Denn die Kovac-Elf präsentierte sich ja zuletzt in aufsteigender Form, waren ja ziemlich gut drauf. Ich meine, sie haben die letzten 4 Bundesligaspiele alle gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Gegen Bochum, Mainz, Dortmund jeweils 2-0 gewonnen und dann 2-1 in Hoffenheim. Also waren da richtig gut drauf, und dann kam die WM-Winterpause, also zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt eigentlich für die Wölfe, die da, wie gesagt, richtig gut in Form waren. Und nach einem Stotterstart unter Kovac, den du ja schon entlassen wolltest, wenn ich mich richtig erinnere, da sehr gut drauf waren. Deswegen wird das, glaube ich, ein sehr, sehr schweres Gastspiel für die Freiburger. Wenn auch, klar, Form nach 9 Wochen Pause schwer. Ne? Die aufrechtzuerhalten, das ist eine andere Geschichte.
Ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir tatsächlich einfach, weil auch beide Mannschaften standardstark sind, weil beide Mannschaften da eben auch verschiedene Ideen haben, zum Tor zu kommen. Und weil beide Mannschaften mittlerweile einfach gefestigt wirken, ist ein Spiel auf Augenhöhe. Und zwar auch, weil beide Mannschaften ein Tor erzielen werden, aus meiner Wahrnehmung. Ist das auf jeden Fall ein sehr naheliegender Tipp bei diesem Duell zwischen den beiden Mannschaften. Also, dass wir hier wirklich mindestens ein 1:1 sehen. Das davon würde ich, wie gesagt, dann doch ausgehen. Gibt 1,70er bis 1,80er Quoten auf den Tipp. Das ist gar nicht so niedrig, gerade für die Art Tipp. Und finde ich auf jeden Fall bei dem Spiel recht spannend. Würde ich mal so in den Raum stellen. Rein vom Gefühl her ist Freiburg für mich trotzdem der leichte Favorit. Haben ja auch 4 der letzten 5 Spiele gewonnen. Also die Form jetzt gar nicht so unterschiedlich. Und ist natürlich einfach eine Mannschaft, wo wir schon seit Jahren sehen, dass sie funktioniert, dass sie Ideen hat, dass es klappt mit Streich und diesem Team. Aber wie gesagt, um sich vom Dreiweg so oft wie möglich jetzt nach dieser langen Pause irgendwie fernzuhalten, ist das hier für mich eher ein Spiel, wo beide Teams treffen.
Ich habe Lust, dagegen zu halten. Auch weil die Quoten wesentlich interessanter sind, wenn man sagt, nee, beide treffen eben nicht. 2 Zehner-Quoten gibt es da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau das auch nicht passieren wird, weil klar, jede Mannschaft ist ein bisschen eingerostet, muss sich erst finden nach so langer Pause. Zudem hatte ich ja erwähnt, dass Wolfsburg in seinen letzten 4 Spielen 3-mal kein Gegentor kassiert hat. Also die Abwehr war da einfach sehr, sehr solide. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sie wieder sehr solide ist und die Freiburger Abwehr ist ja traditionell sehr solide in den letzten Jahren. Da machen sie einfach einen super Job. 17 Gegentore in 15 Spielen, ist die zweitbeste Abwehr der Liga hinter den Bayern. Also da treffen einfach 2 grundsolide Defensiven aufeinander. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auf der einen oder auf der anderen Seite die Null stehen wird. Das zu 2er Quoten, da halte ich einfach mal dagegen, um dir mal zu widersprechen, damit wir hier nicht immer auf einer Linie sind.
Ja.
Beide treffen nein.
Finde ich gut. Wir müssen auch immer mal wieder Kopf an Kopf gehen. Und das werden auch die nächsten beiden Mannschaften in unserer Besprechung tun. Da bin ich mir ziemlich sicher, Köln empfängt Werder. Und das sind natürlich, ich meine, das ist eine der Ansetzungen dieser Liga, die mir dann erstmal auf den ersten Blick wieder sehr gut gefallen. Denn es sind wirklich 2 Traditionsmannschaften. Das sind auch Mannschaften, die durchaus interessant sind in dieser Saison. Werder spielt ja tollen Fußball unter Ole Werner. Köln eigentlich immer noch wahnsinnig über den eigenen Möglichkeiten, wenn du dir diesen Kader anguckst und dann eben siehst, wo sie stehen und das Baumgart ist wohl, ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wieder schaffen könnte, dass sie am Ende nicht so wahnsinnig viel mit dem Abstieg zu tun haben, obwohl man bei den Kölnern eben auch sieht, ja, also die letzten 5 Spiele, 4 Niederlagen in der Bundesliga, 1 Unentschieden, also keinen einzigen Sieg dabei, während Werder natürlich auch schon 4 Punkte mehr gesammelt hat in der Saison, finde ich generell den attraktiveren Fußball spielt. Auch das muss man ja irgendwie festhalten. Also Köln ist für mich gefährdeter als Werder auch einfach und könnte, wenn sie schlecht reinkommen, nochmal richtig in Gefahr geraten, weil sie einfach, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber rein auf dem Zettel, wirklich eine Mannschaft haben, die um den Abstieg spielen sollte oder um den Klassenerhalt spielen sollte. Und das haben sie oft gut kaschiert bekommen. Wenn das jetzt nicht mehr klappt, dann wird es halt irgendwann ein Problem. Und dann, wenn du diese Form nicht mehr hast, wenn du nicht mehr overperformst, dann wird es für Köln, glaube ich, deutlich schwerer in diesem Jahr nochmal werden als für Werder.
Du hast es angesprochen, die schlechte Form und die schlechten Resultate der Kölner vor der WM-Pause. Das war nicht gut. Und das ist die Mannschaft, für die die WM-Pause zur genau richtigen Zeit kam. Sie hatten auch viele Verletzte, viele Stammspieler fehlten, wenig Rhythmus, dazu natürlich die Doppelbelastung in der Conference League, der sie dann ausgeschieden sind. Also da kam einiges zusammen, was, glaube ich, der Grund ist, warum der FC da doch sehr, sehr schlecht dasteht in der Tabelle. Nur 13. und nur 3 Pünktchen vor dem Abstieg. Also das ist brenzliger, als du das hier uns verkaufen möchtest. Da darf man gerne demnächst mal ein paar Pünktchen holen. Gerne auch mal wieder 3, um da nicht unten reinzurutschen. Und wer soll dabei helfen? Ein neuer Neuzugang, Doppelung, im Sturm. Star-Angreifer Davy Selke wurde geholt. Um da die nötigen Türchen zu erzielen. Das ist eine Personalie, die durchaus spannend ist, wie ich finde.
Sehe ich schon fast gehässig, wie du das jetzt sagst.
Normalerweise übernimmst du den Part, ne?
Ja, aber
nee, ich finde das eine spannende Personalie. Selke hat ja immer so 2 Gesichter. Manchmal knipst er eiskalt, nur macht er das nicht allzu häufig und oft fällt er auch durch irgendwelche anderen Spirenzien gerne auf oder neben dem Platz auf. Aber er bringt natürlich was mit, was zum FC ganz gut passt, nämlich eine gewisse Kopfballstärke, wie ich finde. Und man weiß ja, der FC agiert sehr, sehr gerne über Flanken und konnte Modest nicht gut ersetzen. Und auch damals Modest bei der Rückkehr zum FC hat er ja auch ewig nichts gezeigt und plötzlich ist er unter Baumgart explodiert, weil er sehr, sehr gut in diesem System funktionierte. Deswegen, wenn man sagt, Selke ist womöglich jetzt nicht die Personale, die jeder Fan geholt hat, kann ich verstehen. Aber würde es uns denn überraschen, wenn er plötzlich unter Baumgart in diesem System funktionieren würde und verlässlich, keine Ahnung, sagen wir mal einfach 7 Rückrundentore erzielt. Das würde ja schon reichen. Ich wäre nicht überrascht davon.
Nee, ich wäre auch nicht wahnsinnig überrascht, weil es auch dieser typische, wie gesagt, Baumgart einfach ein Trainer ist, der durch seine ganz klare Struktur im Spiel einfach dafür sorgt, dass quasi jeder Einzelspieler overperformt, weil die Mannschaft gut funktioniert. Und gerade diese Spieler, die dann viele vielleicht auch als gescheitert erachten oder unterschätzen oder eben schwere letzte Station haben, die kommen ja solchen Trainern oft entgegen, ne? Weil sie es natürlich auch dann in der Erwartungshaltung vielleicht gar nicht so schwer haben. Wenn du gesagt, Davy Selke 2 oder 3 Spiele in Folge jeweils ein Tor macht, dann sagen alle Menschen, den haben wir unterschätzt. Also dann dreht sich die Stimmung schon ganz schnell. Ich glaube aber, das wird dieses Wochenende nicht der Fall sein. Ich möchte hier die wahrscheinlich höchste Quote meines Wochenendes spielen. Und ich glaube tatsächlich, Werder Bremen ist die bessere Mannschaft. Werder Bremen spielt tollen Fußball. Und ich will die Dreierquoten auf Bremen hier mitnehmen im Dreiweg.
Ja, ob du, dass du das willst, verstehe ich. Ob du das können wirst, das zeigt natürlich dann der Samstagabend. Ist ja das Topspiel um 18.30 Uhr. Ich übernehme übrigens deinen Tipp vom vorherigen Spiel und sage, hier ist das Spiel, in dem auf beiden Seiten Tore fallen. Denn dass die Bremer nicht sonderlich gut verteidigen können, das wissen wir ja. 27 Gegentore in 15 Spielen. Das ist nicht sonderlich prickelnd. Es gibt gerne mal ein 2:2, ein 2:3, ein 3:2 etc. Also da fallen immer mal wieder Türchen. Und die Kölner zu Hause, die wissen schon grundsätzlich auch, wo das Tor steht. Auch wenn sie so viele nicht geschossen haben in der Saison, nur 11 in 9, das ist ziemlich mager. Heißt, da gibt es mal Nachbesserungsbedarf. Vielleicht ja dank Davy Selke, der ja möglicherweise, sollte er spielen dürfen von Anfang an, treffen könnte. Ich weiß nicht, wie sein Fitnessstatus ist und wie er integriert ist in der neuen Mannschaft. Aber ich habe Selbstvertrauen, hier zu sagen, beide Mannschaften treffen. Wir sehen Tore auf beiden Seiten.
Und ich sag, wer da gewinnt am Ende. Also, wir verlassen damit auch schon den Samstag, haben noch 2 Spiele vor uns hier am 16. Bundesligaspieltag, dem Tag des Wiederkehrens der Bundesliga. Und am Sonntag geht's weiter mit dem Spiel. Ja, das wissen dann die meisten Hörer doch, auf das ich mich am meisten persönlich freue, auf das ich am meisten persönlich gar keine Lust habe. Beides in einem und damit auch ein Spiel, wo ich gerne Handicap Dortmund-Sieg tippen würde. Und mein pessimistisches Herz mir sagt, wahrscheinlich müssen wir auf den Augsburg-Auswärtssieg tippen. Dortmund gegen Augsburg, Alex, ist die Partie. Und jetzt helf mir mal, hier irgendwie eine stabile Mitte in meiner Einschätzung zu finden.
Mach ich. Der FC Augsburg hat seine letzten 4 Auswärtsspiele bei Borussia Dortmund verloren. Damit helfe ich dir direkt mit dieser Statistik. Bereitgestellt übrigens von den Kollegen von Opta, / von Stats Perform. Grüße in der Hinsicht. Also, da kann ich dir schon mal ein bisschen Hoffnung machen. In Augsburg, da könnte ich dir weniger Hoffnung machen. Da läuft es ja für den BVB traditionell nicht so gut in den letzten Jahren. Aber zumindest zu Hause gegen den FCA haben sie zuletzt immer wieder gewonnen. Also wie wäre es mit diesem Hoffnungsschimmer? Der klingt doch nicht schlecht.
Ja, und natürlich eigentlich der ganz große Hoffnungsschimmer für die komplette Dortmunder Saison. Der heißt natürlich Sebastian Haller. Ein korrekt. Spieler, auf den sich, glaube ich, jeder gefreut hat, als er im Sommer verpflichtet wurde, der richtige Stürmer, den man haben wollte, der dann eben ganz, ganz lange aus gesundheitlichen Gründen gefehlt hat und jetzt ja wirklich, also finde ich auch nochmal eine beeindruckende Heilung hinlegt, wahnsinnig dedicated erscheint in seiner Arbeit, dass er wirklich so fit ist, dass er jetzt ja zumindest irgendwie zur Auswahl stehen könnte für dieses Spiel. Und dann muss man einfach, zumindest alle, die es mit Dortmund halten, oder den Verein intensiver verfolgen, wissen, dass es gibt ja auch eine Wunderstatistik quasi. Stürmer, die gegen Augsburg debütieren, ihr erstes Spiel für Dortmund machen, erzielen wahnsinnig viele Tore in diesem Spiel. Aubameyang, erstes Spiel für Dortmund, Augsburg, Hattrick. Alcacer, erstes Spiel für Dortmund, Augsburg, Hattrick. Und Erling Haaland hat auch getroffen in seinem Debüt gegen Augsburg. Und ich meine jetzt,
doppelt, oder? Genau, in Augsburg doppelt, ne?
Ich glaube auch, dass es 2 Tore waren. Also mindestens 2 Tore, wenn du als Stürmer dein erstes Spiel für Dortmund gegen Augsburg hast, hört sich nach einer sehr spezifischen, vielleicht Körnerpickerei an, aber eigentlich habe ich schon 3 von 5 der letzten Stürmer aufgezählt, das hat immer geklappt, also warum nicht? Und ganz ehrlich,
gefällt mir.
Es ist doch diese Geschichte, die der Fußball schreibt, Alex, es ist gefällt doch die mir. Cover-Story, die wir haben wollen. Sebastian Haller trifft das hier als Tipp, damit fühle ich mich richtig wohl, muss ich sagen. Das würde mich wirklich auch freuen. Auch unabhängig von Dortmund oder so, es ist doch die Geschichte, die wir alle haben wollen.
Wär eine wirklich eine wunderschöne Geschichte. Erstmal wunderschön, dass er, zurück ist, dass er den Krebs besiegen konnte, dass er ja so schnell auch zurück ist und so gut genesen, also so schnell wieder einsatzfähig und spielfähig ist. Das erstaunte mich dann schon, wie schnell das offenbar gehen kann. Ich dachte mir, Chemotherapie, ein oder zwei Operationen, wer weiß, wie lange das dauert und wie lange vor allem der Aufbau dauert. Also selbst wenn du dann den Krebs besiegst, brauchst du ja trotzdem, dachte ich mir, Monate, bis du da eine Fitness aufbaust. Aber das ging alles schneller und besser voran, als ich das erwartet hätte. Von daher eine super, super tolle Geschichte. Und natürlich eine tolle Geschichte hat er ja sowieso schon geliefert. Gegen Basel beim letzten Testspiel hat er einen Hattrick erzielt. Das muss man sich mal vorstellen.
Innerhalb von 7 Minuten.
Hat er auch nicht so viel gebraucht. Sieht man,
also das ist ja, um da ganz kurz anzuschließen, auch nochmal so ein Punkt bei dem Tipp. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir ihn über 90 sehen. Ich würde auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir ihn starten sehen. Aber wenn wir ihn eben für die letzten 20 Minuten sehen, es ist ein Heimspiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Terzic ihm mit der Einwechslung eben auch auf jeden Fall den Applaus geben will. Das erste Mal die gelbe Wand. Also dass er da irgendwann die letzten 20 Minuten nochmal bekommt in diesem Spiel. Und dann ist es eben auch ein Spieler, der kopfballstark ist, der eben eiskalt im Abschluss ist. Und da braucht es nicht viele Situationen. Und schon haben wir eben das, wo alle sagen, Mensch, das war doch irgendwie logisch. Hat sich doch irgendwie abgezeichnet.
Ja, fände ich eine wunderschöne Geschichte. Deswegen gefällt mir der Tipp sehr gut. Quoten hast du keine parat, ne? Weiß ich jetzt auf die Schnelle auch nicht, was es da für ein Haller-Tipp Tortipp gibt, aber auf jeden Fall eine andere interessante Wette und es wäre eine runde Story, du hast es angesprochen. Die Historie zeigt ja genau das auf, dass eben die BVB-Stürmer, vor allem die neu eingekauften und er ist ja neu eingekauft, denn es wäre ja sein Saisondebüt, dann direkt treffen, just gegen Augsburg. Also kuriose Geschichten, die nur der Fußball schreibt, vielleicht schreibt er sie ja auch am Sonntag. Was er am Ende, glaube ich, schreiben wird, ist trotzdem der BVB-Sieg. Auch wenn die Augsburger sehr, sehr unbequem zu bespielen sind für jede Mannschaft in der Liga. Sie schaffen immer wieder Überraschungen, auch für uns natürlich, auch für andere Gegner. Beispielsweise haben sie ja gegen die Bayern gewonnen. Das war ja eine Überraschung. Und vor allem in der Fremde sind sie immer wieder so unbequem, dass du dir auch denkst, ja, komm, eigentlich muss das die Mannschaft gewinnen. Und dann zack, plötzlich gewinnen sie in zum Beispiel Leverkusen. Ne? Da gab es ja auch einen Überraschungssieg. Oder in Bremen, da hatten sie mich auch überrascht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich erinnere mich, dass ich auf Bremen gesetzt habe. Also, sie überraschen immer wieder, das ist mein Point. Aber ich glaube, in Dortmund mit der runden Haller-Geschichte gibt es dann doch den BVB-Sieg. Und selbst Dortmund, wenn er nicht auch treffen sollte.
Dortmund ist auch einfach in der Bringschuld jetzt. Ne? Sie stehen in der Tabelle nicht auf einem Champions-League-Platz. Sie müssen in dieser Rückrunde liefern. Sie haben wieder mehr fittes Personal als über weite Strecken der Hinrunde. Alea ist da und sie müssen jetzt einfach unterstreichen, sie müssen positiv reinkommen, es ist ein Heimspiel, das ist super wichtig, Terzic weiß auch zumindest um die Wichtigkeit dieser Atmosphäre rund um den Verein und so werden sie, glaube ich, auch reingehen. Also Dortmund braucht auch ganz dringend diesen Wiederauftaktsieg, das kommt noch für mich dazu. Und dann würde ich sagen, lass uns zum letzten Spiel unserer Besprechung rübergehen, NRW Nachbarschaftsduell, Alex, kein Derby. Gladbach gegen Leverkusen. Ja, ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die man ja durchaus, sag ich mal, in der oberen Hälfte der Bundesliga-Tabelle ansiedeln würde. Stehen sie auch beide, wollte ich gerade sagen, aber tun sie natürlich nicht. Leverkusen, nämlich wahnsinnig schwach in der Saison bis jetzt unterwegs. Guck mal, das habe ich schon fast komplett verdrängt. Stehen immer noch auf Platz 12, obwohl sie die letzten 3 Spiele in Folge dann ja gewinnen konnten unter Xabi als neuem Trainer. Gladbach auf der 8. Ja, und so ist es, ne? Mannschaft mit Europa-Aspirationen gehört zu den traditionsreichsten und größten Vereinen Deutschlands. Und dann gehst du einmal schlafen und dann kommt Bayern und kauft dir im Winter dein Stammtorwart weg. Einfach in der Saison. Also das nochmal auch, finde ich, ein nachdrückliches Beispiel für Machtverhältnisse in diesem Land.
Ja, wobei du das Thema natürlich eher ansprechen hättest können beim letzten Spiel. Denn die Dortmunder haben ja Ryerson, wie ich ihn nenne, von Union weggekauft und zwar auf viel unsäglichere Art und Weise, nämlich indem sie einfach die Kaufoption getriggert haben. Und da kann
was ist daran unsäglicher?
Moment, lass mich zu Ende reden. Da kann ja der abgebende Verein gar nichts tun. Das war ja jetzt anders bei Sommer, Bayern und Gladbach. Da wurde ja immerhin verhandelt und dann hat Gladbach eine für sich offenbar zufriedenstellende Summe rausgehandelt, nämlich die Rede ist von 8 bis 9 Millionen plus möglicherweise ein, zwei Millionchen obendrauf bei, ich glaube, Champions League-Sieg. Also da immerhin ein bisschen Schmerzensgeld. Die Unioner konnten ja gar nichts tun. Da wurde einfach die Klausel gezogen und das war's. Von daher ist das, finde ich, also die Ryerson-Personalie eher ein bisschen mit einem Geschmäckle versehen. Aber ja, wo du natürlich recht hast, ist klar. Sommer war, glaube ich, zusammen mit Thuram in der Hinrunde der beste Spieler der Gladbacher. Und dass da der Rekordmeister, der Tabellenführer kommt und dir einfach den Stammtorhüter wegkauft, spricht natürlich auch für die Machtverhältnisse. Da bin ich bei dir.
Ja, auf jeden Fall kann man deswegen auch sicher sagen, er wird am Wochenende nicht im Tor stehen, auch wenn er vielleicht noch nicht offiziell unterschrieben hat. Das zieht sich ja auch schon ein bisschen hin. Gibt seit, glaube ich, Mittwoch schon Bilder, wie er in München unterwegs ist, aber zieht sich
eben hin mit der Unterschrift. Ich glaube, da gibt es heute Vollzug, würde ich schätzen. Also heute ist Donnerstag
bei. Würde ich auch von ausgehen, aber selbst wenn es sich verzögert oder so, er wird auf jeden Fall nicht bei Gladbach im Tor stehen. Davon können wir also entsprechend ausgehen. Und es geht eben gegen Leverkusen, die zumindest mit aufsteigender Form in die Winterpause gegangen sind und denen natürlich als Team auch deutlich mehr zuzutrauen ist als dieser 12. Platz. Für mich ist das trotzdem ein Spiel, gerade auch natürlich ein bisschen Emotionalität drin, und da dürfte dem Spiel dann eben auch zugutekommen, dass es in Gladbach stattfindet, in dem emotionaleren Stadion von den beiden Vereinen, die wir hier zur Auswahl haben. Ich glaube, das könnte ein recht hitziges Spiel werden und dadurch auch tatsächlich ein recht unterhaltsamer Abschluss am Sonntagabend.
Ja, ich finde auch ein schöner Abschluss für den neutralen Fußballfan. Also schön 17:30 hier Gladbach gegen Leverkusen angucken, auf dem Sofa bei irgendwie draußen 3 Grad. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Spiel, da wird es interessanten Fußball für den neutralen Fan geben. Und wenn der Fußball interessant ist, dann in der Regel natürlich, weil da Tore dabei sind. Und zwar im besten Falle machen es Tore auf beiden Seiten natürlich ein Fußballspiel interessant, und genau das erwarte ich hier. Also ich erwarte ein stimmungsvolles, unterhaltsames Fußballspiel, in dem beide Mannschaften zumindest ein Türchen erzielen können. Tippmäßig im Dreiweg recht schwer. Ich neige tatsächlich ein bisschen zu Bayer Leverkusen hier, weil die Sommerpersonalie, könnte ich mir gut vorstellen, die Gladbacher noch ein bisschen beschäftigen wird. Personell im Tor erwartet man dann nicht Omlin, also ich, nicht Omlin, den designierten Nachfolger von, ich glaube, Montpellier, sondern Sippel, der zweite Keeper, glaube ich, wird im Tor stehen, weil Omlin auch noch nicht fix ist. Und das ist dann schon ein bisschen eine Schwächung. Sippel hat jetzt für mich nicht so das Bundesliga-Format. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Plus für Leverkusen ist, dass da einfach nur der zweite Keeper bei Gladbach drin steht. Und vor allem, Sommer ist ja auch nicht nur irgendein Torhüter, es ist ja auch der Kapitän und der Leitwolf sozusagen, ne? Der Gladbacher, also eine sehr, sehr wichtige Führungsfigur, die den Fohlen da fehlt in der Rückrunde und die jetzt eben gegen Leverkusen fehlen wird. Und ich glaube, das könnte sich bemerkbar machen, indem am Ende in einem sehr spannenden Spiel vielleicht Leverkusen die Nase vorn haben wird.
Ja, also ich sag mal, wo ich auf jeden Fall bei dir bin auch, ist der Tipp, dass wir hier bei beiden Mannschaften Tore sehen werden. Ich habe gesagt, ich glaube, es wird hitzig, ich glaube, es wird ansehnlich, da gehören auch Tore auf beiden Seiten zu. Und ich bin vom Gefühl her tatsächlich auch so ein bisschen bei dir, dass wenn wir hier ein besseres Ende für eine dieser Mannschaften sehen, dann könnte das sehr gut sein, dass das bessere Ende eben bei Xabi Alonso, bei Leverkusen landet, weil sie auch einfach reinkommen müssen. Wir haben ja auch einfach eine Hinrunde gesehen, wo teilweise sehr gute Spieler von Leverkusen wahnsinnig formschwach unterwegs waren, und wir hatten jetzt diese Pause und das ist natürlich auch eine Chance, nochmal anders reinzukommen. Also wie gesagt, ich leichte Tendenzen auch Richtung Leverkusen, da würde ich mit dem mitgehen, aber der Tipp, der mir deutlich leichter fällt als der Dreiweg-Tipp, ist auch hier, dass beide Mannschaften treffen werden und dann, ja, Hand in Hand damit natürlich gerne auch der über 2,5-Tipp genommen, auch den, glaube ich, kann ich hier guten Gewissens empfehlen, so würde ich das Ganze einordnen.
Leichter Favorit ist ja Leverkusen auch bei den Wettanbietern, hatten wir ja noch gar nicht besprochen, wie interessant die Quoten ist, dass es teilweise, ich glaube, bis zu 2,70er-Quoten auf Gladbach gibt und 2,40er-Quoten auf Leverkusen im Schnitt. Also es ist Augenhöhe, es ist super eng, aber eben minimaler Favorit dann doch das Auswärtsteam. Und das spricht ja auch ein bisschen Bände. Wir hatten ja vorhin bei der einen oder anderen Mannschaft die Testspiele angesprochen. Die will ich auch hier ganz kurz ansprechen, denn Leverkusen hat seine 3 Testspiele zuletzt allesamt gewonnen. Also da ein bisschen Schwung aufgebaut oder zumindest, ja, so sehr man das Selbstvertrauen nennen kann, aber immerhin stimmt die Tendenz einfach zuletzt gegen Kopenhagen, ne, eine internationale Mannschaft, da 1-0 gewonnen. Also da ist man, glaube ich, besser in Fahrt. Man ist unter Xavi Alonso, konnte man jetzt eine Vorbereitung absolvieren. Auch das wird der Mannschaft natürlich helfen. Hilft jeder Mannschaft, die unter der Saison einen Trainerwechsel hat. Also da gibt es ein paar Gründe zu sagen, wenn das Spiel eng ist und man nicht aufs Unentschieden gehen will und zu einer Seite tendiert, dann eher zu Leverkusen. Bei 2,40er-Quoten, die auch sehr, sehr interessant sind.
Ja, würde ich so mitgehen. Und man muss ja auch sagen, Leverkusen ist einfach eine sehr gute Mannschaft vom Kader her. Haben wir nicht immer gesehen. Aber wenn die zurück in Normalform finden sollten, dann müssen sie eigentlich ganz schnell von diesem 12. Platz runter. Und da braucht es eben Siege. Also würde ich mich anschließen und sagen, hoffentlich haben wir auch in dieser Folge schon in Normalform zurückgefunden. Denn das war sie. Die erste Folge zur Bundesliga wieder nach, du hast es gesagt, 9 Wochen Pause ungefähr waren es im deutschen Oberhaus, ist die Bundesliga zurück und wir mit dem normalen Format, dass wir am Donnerstag alle neuen Bundesligaspiele vorbesprechen. Und damit steht natürlich auch der Fahrplan für die nächsten Wochen erstmal wieder fest. Wir sind wieder da mit unserem Bundesliga-Rhythmus. Hoffen, ihr schaltet weiterhin ein. Hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Sagen Dankeschön und bis bald. Ciao.